Ja, ich wünsche einen schönen guten Morgen. Ja, und zunächst darf ich euch Grüße von Markus ausrichten. Der Markus hat die Gelegenheit genutzt, ein verlängertes Wochenende ohne Kinder mit Christine zu haben, nachdem ja die Kids am Jugendcamp sind. Eine gute Idee, einmal Beziehung in Zweisamkeit zu verbringen. Ich kann euch das nur empfehlen für all jene, die Kinder haben, dass sie das ganz einfach auch hier und da mal tun für ihre Partnerschaft. Das ist eine ganz gute Idee. Ja, und dann möchte ich noch die Gelegenheit geben, vielleicht einmal schaut ihr links oder rechts, wer da bei euch sitzt, begrüßt euch einmal gegenseitig. Als Thema für die heutige Predigt habe ich, wie könnte es denn anders sein? Die Mütter im Zentrum drinnen. Ich habe als Überschrift verwendet die Mutterliebe Gottes. Klingt vielleicht ein bisschen eigenartig, weil wir ja doch Gott zunächst als den Vater im Auge haben. Aber Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen und es steht drinnen und er schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, die Frau ist klarerweise genauso auch als Mutter so zum Bilde Gottes geschaffen. Umgekehrt hat Gott auch diese Eigenschaften in seinem Wort drinnen. Wenn wir heute den Muttertag auch feiern und ich hoffe, die Mütter werden alle entsprechend gefeiert, dann ist es ein Tag, dass wir einmal so ganz bewusst Danke sagen können. Danke für unsere Mütter. Daran denken, was unsere Mütter uns bedeuten, was sie an, könnte man sagen, unersetzbaren Dingen auch tun. Und ja, dass wir nicht nur die leiblichen Mütter, sondern auch die geistlichen Mütter im Auge haben, die unverzichtbare Dienste in Familie, Gemeinde und Gesellschaft leisten. Die Mütter, die geistliche Babys begleiten, die sie ernähren und das mit Liebe, Fleiß, Treue und Geduld. Als Text für meine Predigt habe ich heute aus Jesaja 49 die Verse 13 bis 16 an und für sich sehr bekannte Verse, wo steht: Jauchze dir Himmel, freue dich Erde, lobe dir Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. Ja, ich danke dir, dass wir da so deutlich sehen können, wie sehr du dich um uns sorgst, um jeden Einzelnen bemühst, uns liebst, ja, wie du uns in deine Hände gezeichnet hast. Herr, und ich bete, dass du heute ausrichten kannst durch dein Wort, was du dir vorgenommen hast. Amen. Ja, es beginnt das Wort gleich ganz stark mit Jauchzet. Und zwar mit einem entsprechenden Echo, nicht? Der Herr bezieht die Schöpfung ein und spricht von Himmel, Erde, Berge. Nimmt er so als Resonanzkasten, als Resonanzwerkzeug her über den Jubel. Und die Frage ist, warum? Ja, warum? Der Herr erbarmt sich. Der Herr ist langmütig und gütig. Ich will aber auf dieser Stelle auf keinen Fall die wichtigsten Grundlagen dazu sagen. Es gibt dazu ein Aber und dieses Aber ist, er erbarmt sich nicht der Gottlosen, die ihm und seinem Wort widerstehen. Sünde, die nicht aufgegeben wird, wird immer entsprechende Auswirkungen haben und Sünde muss daher bekannt werden, sie muss unter das Gericht kommen. Und Gott wird sein Wort für mich nicht modifizieren. Das heißt, wenn ich in bewusster Sünde lebe, dann kann ich zwangsläufig darauf nicht hoffen, denn meine Stellung Gott gegenüber ist dann die, dass ich ihm den Rücken zudrehe und so kann ich mit Gott nicht reden, nicht? Und er nicht mit mir. Obwohl er uns trotzdem auf die Schultern klopft, vielleicht dort oder da, wie er das beim Sünder manchmal macht. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass Gott, trotzdem er die Menschen liebt, den freien Willen respektiert, den eigenen Weg gehen zu lassen. Aber, und da kommt das Zweite, er erbarmt sich über jeden Sünder, der Buße tun will. Er erbarmt sich über die, die seinem Wort gehorchen wollen. Er erbarmt sich über die Gerechten, auch wenn sie leiden. Können wir das immer so nachvollziehen? Ist es für uns immer wieder präsent in unseren Situationen? Wie geht es uns damit, wenn wir so längere Strecken im dunklen Tal gehen? Und doch sagt uns das Wort immer wieder, auch im Neuen Testament stimmt es ein über dieses Jubelt, über das freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Die Bibel ermutigt uns, begeistert zu sein, uns zu freuen, denn er hat für alles einen Ausweg. Der Herr hat mit ihm für alles einen Ausweg. Er hat entweder eine Hilfe heraus, also eine Aushilfe, oder er hat eine Durchhilfe. Wir möchten so immer gerne so raus aus manchen Problemen. Wir möchten so die Sachen rausnehmen, aber wir haben gerade gestern beim Männerfrühstück bei einem Wort, das uns Hans mit uns geteilt hat, gesehen, dass auch im Leben des Josef, das wir betrachtet haben, sehr viele Trainingseinheiten durch tiefe Wege gegangen sind. Er hat sehr viel gelernt dadurch, dass er schwere Wege gegangen ist. Und auch für uns ist es manchmal so, dass wir dort das meiste lernen. Nicht in den Höhenflügen, die ihren Platz haben, sondern auch auf den Wegen, wo es schwer ist. Jesus ermutigt uns in Matthäus 11, 29, in all diesen Situationen und überhaupt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Grundlage für den Jubel, den wir da sehen, wo Gott sich erbarmt, ist auch, dass wir uns ganz einfach unter sein Joch hineinstellen, wobei wir feststellen müssen, auf unseren Schultern hat eigentlich nur wirklich ein Joch Platz, entweder unser eigenes oder seins. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Fühlen wir das manchmal? Gibt es Situationen, wo Gott weit weg scheint, wo Probleme uns über dem Kopf zusammenschlagen? Empfinden wir Stress? Spüren wir Ausweglosigkeit und haben momentan keine Lösung? Manchmal erleben wir wirklich Situationen, die so ausweglos erscheinen, dass uns die Luft wegbleibt. Vielleicht beginnen wir nach Schuldigen zu suchen oder andere beginnen bei uns Schuld zu suchen und wir sehen da, gerade auch für den Gerechten, für den, der mit Gott geht, immer wieder Beispiele, dass es sein kann, dass der Gerechte schwerste Wege geht. Hiob ist ein praktisches Beispiel dafür, wo wir ein verborgenes Geschehen im Himmel sehen, wo Gott die Gerechtigkeit Hiobs lobt und Teufel zu wetten anfängt mit ihm und sagt, er hat ja einen Grund, warum er gerecht ist, warum er dir dient. Und er darf Hiob versuchen. Er darf Hiob so schwer versuchen, dass drinnen steht in Vers 3, im dritten Kapitel, im ersten Vers, danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Er ist so weit reingegangen, dass er an allen verzweifelt ist, alles verloren hat, Gesundheit. Und dann kommen die Freunde und setzen den Bohrer an, nicht? Hiobs Freunde waren Freunde in einer Qualität, die wir uns gar nicht vorstellen können, denn sie haben sie zunächst einmal 7 Tage still zu ihm gesetzt. Können wir uns heute nicht vorstellen, oder? Nach 5 Minuten Stille, glaube ich, fangen wir bereits zum Schwatzen an, oder? Ist es nicht so? Halten wir das aus, bei jemandem zu sein und seinen Schmerz nur wirken zu lassen, zu spüren und bei der Person zu sein? Aber bei Hiob sehen wir auch, dass er mittendurch immer wieder sagt, im 19. Kapitel, 25. Vers, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Da ist er noch mittendrin, aber er bekennt und sagt, mein Erlöser lebt. Und dann sehen wir doch das Ende, wo Jakobus im 5. Kapitel von Hiobs Geduld spricht und sagt, und ihr habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Wir sehen diese Berichte geschrieben für uns als Ermutigung, dass wir sehen können, der Herr erbarmt sich über sein Volk. Der Herr hat immer wieder einen Ausweg für dich. Der Herr ist da für dich, auch wenn es manchmal finster scheint, wie mein Spaßhäufer schon gesagt hat, aus Energiesparungsgründen wurde das Licht am Ende des Tunnels ausgeschaltet. Nicht? Also da ist es richtig finster. Gell? Ich kenne diese Wege auch, wo man wirklich verzweifeln kann, aber wir sehen, Gott erbarmt sich. Und Gott setzt noch eins drauf. Gott setzt noch eins drauf im 15. Vers unseres Einleitungsabschnittes, wo er dann eine rhetorische Frage stellt und sagt, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen? Dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Rhetorische Frage, oder? Geht es? Und er sagt, und ob sie seiner vergesse, selbst wenn, so will ich doch deiner nicht vergessen. Wir haben doch die Mutterliebe, könnte man sagen, als eine der stärksten Beschreibungen für eine liebevolle Beziehung. Und wir haben ganz einfach zusammengehörende Begriffe. Mutter und Kind gehören zusammen. Ohne Kind keine Mutter und umgekehrt natürlich. Aber eine ganz starke Beschreibung für Liebe. Und da sehen wir, dass Gott noch eins draufsetzt. Und seine Liebe, seine Treue, seine Zuwendung über diese Liebe der Mutter drüber setzt. Schauen wir mal, ob wir die Bilder schaffen, die ich da reingegeben habe, wo wir so ein bisschen was von Kindern und Müttern sehen. Ich habe da ein bisschen was mitgebracht. Nehmen wir das nächste Bild. Wenn man da so einen Zwerg anschaut, geht dann da nicht das Herz auf? Wir dürfen daran denken, dass Gott uns so sieht, dass ihm das Herz aufgeht, wenn er die anschaut. Nächstes Bild. Seinen Frosch. Ich habe das ja geliebt bei meinen Kindern, so im Bad, sie so mit Hautkontakt auf meinen Bauch raufzulegen. Gell, Rebecca? Na, du kannst dich nicht mehr erinnern. Das ist da etwas, da geht einem das Herz auf. Oder nächstes Bild. Ja. Die Kinder, die uns ganz einfach eine Freude machen, die uns das Herz aufgehen lassen. Okay. Haben wir noch eins, bevor die Hände kommen? Okay. Ja. Die Mutter und ihr Neugeborenes, es ist so, dass ja wirklich eine intensive Zeit des Wartens schon ist in der Schwangerschaft, wenn dann der Geburtstermin kommt, nicht? Und es ist ja immer wieder eine Überraschung, so wird es berichtet, so habe ich es auch bei meinen Kindern erfahren. Und dann kommt es endlich. Zunächst war bei der Ingrid einmal die Frage, habe ich was Falsches gegessen? War es das Apfelkompott? Nein, es hat nicht aufgehört. Die Wehen sind stärker geworden. Dann rein ins Spital. Und ich war ja beim Alex nicht dabei, aber bei der Rebecca. Und dann war die große Freude da, der erste Schrei. Okay? Der erste Schrei des Kindes, die Lunge des Babys entfaltet sich, es gibt glückliche Gesichter. Ein Bub, ein Mädchen, ich war ja bei der Rebecca dabei und ja, ich habe mich da offensichtlich nicht ausreichend auskennt, ich habe sie zuerst für einen Burm gehalten. Ja, weil die Nabelschnur, die hat so eine Position gehabt, die mich das zunächst vermuten hat lassen, aber es war ein Mädchen, ja. Dann haben wir das Bärchen fertig gehabt. Ja, und manche Mütter berichten davon, dass irgendwo so dieser Schmerz und die Freude zusammengehören. Es ist so, dass diejenigen, die im Kaiserschnitt die Kinder kriegen, oft sagen dann, es ist so wie mit der Post zugestellt. Eine leichte Ahnung habe ich davon. Ich habe einen Nierensteinabgang gehabt. Und da beschreibt die Literatur, dass das einem Geburtsschmerz nahe kommt. Ich kann euch nur eins sagen dazu. Die Mütter sind stärker, weil ich bin dort kollabiert. Mir hat's ganz einfach Brettleben umgehauen, nicht? Gott sei Dank kollabieren die Mütter dabei nicht. Ja. Aber es ist was Gewaltiges. Es ist was Gewaltiges, so wird immer wieder berichtet, auch auf der einen Seite dieses Muttersein durch die ganzen Phasen hindurch. Manchmal ist es auch immenser Stress. Ja, und so gibt es neben den leiblichen Müttern auch die geistlichen Mütter. Und Jesaja im 54. Kapitel geht darauf auch eine, möchte so deuten, wo er sagt, rühme du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Freue dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger warst, denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Es war damals schon Unfruchtbarkeit als Schande, als Schmerz, als verzweifelte Situation. Es waren ja die Kinder auch die Altersversorgung der Familie und dort, wo keine Kinder waren, da war ganz einfach keine Zukunft. Und auch heute gibt es noch viel Schmerz in die Richtung, aber wir brauchen auch geistliche Mütter, wie ich schon gesagt habe, die Geburtshelferinnen, die treuen Begleiterinnen der Babys, die Freude an den Neugeborenen haben, die sie pflegen, füttern, manchmal auch die Windel wechseln müssen. Nicht? Es gibt durchaus so auch im geistlichen Leben, dass zwischendurch einmal die Windel voll wird. Dass ihr gute Nahrung zubereiten, bereitstellen in der richtigen Form. Aber vor allem, dass sie ganz einfach da sind. Und wir haben in der Leiterschaft darüber nachgedacht, das zu intensivieren. Und wir werden auch darüber sprechen, wenn wir Patenschaften für Neubekehrte ansprechen. Wir denken darüber nach, auch da in dem Bereich wieder zu intensivieren. Dass wir für jene, die zu uns kommen, die Alpha-Kurs machen, die getauft werden, ganz einfach eine Begleitung einmal für ein Jahr sicherstellen, um ganz einfach diesen Bereich zu verstärken. Weil diese Beziehung 1:1, dieses Begleiten so in das erste Lebensjahr des Gläubigen hinein, auch ein sehr wichtiger Punkt ist, wo es um diese Ernährung, um diese Versorgung geht und wir manchmal die Problemstellung haben, dass Leute gerade in dieser empfindlichen ersten Phase, wenn sie nicht entsprechend betreut sind, ausrutschen, zurückfallen. Und daher denken wir nach, vielleicht kannst du dir schon diese Frage stellen, ob du denn eine geistliche Mutter so für eine ganz bestimmt umrissene Zeit sein möchtest, für so ein Jahr. Das ist ja wichtig, dass man sagt, das hat zunächst vereinbart an einen Anfang, ein Ende, aber ich weiß ganz sicher, dass dieses Ende nicht in dem Sinn da sein wird, dass diese Freundschaft, die dort entsteht, nicht weiterführt. Und ich glaube an sicher, es ist ein Profit, nicht nur für das Kind, sondern für uns. Kinder erfrischen. Die Fragen, die sie stellen, die Freude über das Wachstum, das macht auch ältere Mütter und Väter wieder jung, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Dass es euch begeistert, wenn ihr zuschauen könnt, wie so ein geistliches Kind wächst? Also ich möchte euch jetzt schon den Mund dafür ein bisschen wasserig machen. Wir werden aber in der weiteren Folge über Details noch sprechen. Die Bibel zeigt uns viele Mütter in verschiedensten Rollen. Die Eva als die erste Mutter aller Menschen. Die Sarah, die durch ein Wunder als Spätgebärende da war, die sogar gelacht hat, wie ihr das verheißen worden ist und es nicht zugeben wollte, wie Gott sie konfrontiert hat, wie er gesagt hat, Sarah, warum lachst du? Ich habe nicht gelacht. Ja, klar. Hagar als eine Alleinerziehende, die das Schicksal hatte, doch hinauszugehen aus dem Haus. Die Jochebed, die die tapfere Mutter des Mose war, von der man sagt, wo man von den Eltern spricht, dass durch den Glauben Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen wurde von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten nicht das Gebot des Königs. In einer katastrophalen Situation eine treue Mutter, ein treuer Vater, die da schauen. Wir sehen Missbrauch an Frauen und Trauer wie bei Bathseba, die ihr Kind des Ehebruchs von David verloren hat. Aber wir sehen gerade da drinnen eine immense Liebe Gottes und einen Trost, wenn wir sehen, dass Bathseba die Mutter Salomons ist. Kann man das nachvollziehen? Bathseba, die Frau, die einen Mann verloren hat, wo David eine der schlimmsten Verfehlungen gemacht hat, jetzt auch in den Konsequenzen dann, wo Gott etwas dazu gesagt hat, zur Konsequenz dieses Verhaltens, die dann weitergegangen ist durch die Generationen der Könige, aber einer der größten Könige, wenn nicht überhaupt der größte, sehen wir einmal auf die Ausdehnung des Reichs, sehen wir einmal auf seine Weisheit, war Salomo. Und wir sehen nicht zuletzt Maria als die Mutter unseres Herrn, die von einer ganz großen Qualität war, die ein herausragendes Verhalten und einen großen Glauben, ein großes Vertrauen dem Herrn gezeigt hat. Weil wir haben da gleich einen direkten Vergleich zwischen dem Priester Zacharias, der mit Stummheit für seinen Unglauben, könnte man sagen, als Zeichen für seinen Unglauben, aber auch für die Zusage Gottes betroffen war, aber die Maria, die das ganz einfach aus der Hand des Herrn nimmt, Spannung spürt. Wir sehen diese Spannung eigentlich und auch diese dieses Nichtwissen, wie sie denn ihr Leben da weiterführen soll, in der Situation, wie sie ihre Cousine Elisabeth dann besucht und ihr Auftrag dort wiederum bestätigt wird, indem die Elisabeth in der Kraft des Heiligen Geistes sagt, wer sie ist und was geschieht da. Und man könnte sagen, fast im Lobgesang der Maria explodiert diese Spannung, wie sie den Herrn preist, lobt und wie sie antwortet. Und wir sehen bei Maria immer wieder ihr Verhalten, dass sie das Aufnahme in ihrem Herzen bewegte. Was der Herr gesagt hat, sie hat das getan, was wir auch immer wieder mit dem Wort Gottes tun sollen. Im Herzen bewegt, man könnte sagen, so mit einem anderen Begriff wiedergekäut. Sie nahm es auf, sie bewegte es ihren Herzen, sie dachte darüber nach. Die Bibel beschreibt uns die Menschen, wie sie sind, sündig, schwach, verzagt, von Zweifeln geplagt. Wir sehen drinnen Lügner und Betrüger. Und im gleichen Moment von auch denselben Personen Glaubensstärke, Mut und Bereitschaft, mit Gott alles zu wagen. Brauchen nur durch Elia als ein Beispiel hernehmen. Und in diese Situation, wo Menschen manchmal die Leere spüren, auch die Leere, wo Gott eine ganze Zeit lang einmal nicht spricht. Wir sehen das bei Abraham zum Beispiel. Aber wir wissen das auch bei uns manchmal. Da gibt es eine Zeit, da ist es still. Soldaten kennen das und diese Stille wird als die Leere des Gefechtsfeldes bezeichnet. Man weiß, es kommt irgendwas, aber man weiß nicht wann. Und es ist Stress da drinnen. Es ist ein Stress in dieser Stille. Und wir haben bei Übungen bei Nacht, vor allem im Winter war das sehr interessant, festgestellt, dass stehst du drinnen in deinem Schützenloch und beobachtest das Vorfeld. Auf einmal fängt vorne was zum Springen an, gell? Das Maschinengewehr beginnt zu rattern. Das war kein Feind, das war eine Täuschung. Die kleine Fichte ist gesprungen dort, weil er vor lauter Nervosität das getan hat, was er nicht sollte, seine Stellung verraten. Wir haben einen Stress mit dieser Stille. Macht nervös. Aber Gott stellt noch einmal die hypothetische Frage, kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Und wenn doch, Gottes Liebe ist größer. Die Bibel zeigt die Treue Gottes. Sein Volk ist eins der beredtesten Beispiele dafür, aber schon vorher sehen wir durch die ganzen Zeugen der Bibel hindurch, ob das Noah war, wo Gott 120 Jahre mit Geduld noch gewartet hat, wo Abraham um Sodom feilscht und Gott auf 10 Gerechte runterhandelt und selbst dort wird Lot gerettet. Israels Verfehlungen in dem Buch der Richter ist ein Auf und Ab, wo Gott immer wieder ein Retter schickt, aber es ist ganz wichtig, auch dort zu sehen, dass wo immer ich im Bereich von Sünde unterwegs bin, Buße notwendig ist. Wir sehen das auch dort immer wieder. Aber auch im Buch der Könige. Wir sehen dort, wo Umkehr ist, Gott lässt sofort Gnade walten. Und eins der bezeichnendsten Situationen ist doch das Buch Jona da drinnen. Wo Jona sich ärgert. Weil er sagt, ich weiß, du bist barmherzig. Jona hätte so gern gesehen, dass Ninive da so ein großes Schauspiel Gottes gesehen, wie er die Stadt vernichtet und dann setzt er sich dorthin und wartet und schaut, vielleicht fällt da noch Feuer, gell? Aber nein. Gott erklärt ihm und sagt, du, die wissen da nicht, wo oben und unten, links und rechts ist. Soll ich mich nicht erbarmen? 120.000 Menschen mit ihrem ganzen Vieh, sollte ich mich nicht erbarmen? Gott hat in der Enge seiner Beziehung ein starkes Wort gebraucht. Er hat gesagt, siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Haben wir so das Bild von dem Baby noch da, das da so in den Händen liegt? Ja? Schaut das nicht lieb aus? Manchmal, wenn es euch schlecht geht, erinnert euch an das Bild. Das ist eins dieser Bilder, die wir nehmen können. Aber das stärkere Bild ist, sind die ausgestreckten Hände des Herrn, der sich mit den Nägeln in uns in die Hände geschrieben hat, seine Nägelmale stehen für das in die Hände gezeichnet. Das ist sein Blut, das für dich geflossen ist, das für mich geflossen ist, wo er sie verletzen hat lassen. Er hat es buchstäblich in die Hände schreiben lassen. Danke. Durch sein Erlösungswerk, das für uns gilt, wo er immer wieder mit geöffneten Händen vor uns steht, er uns seine Verletzungen sagt. Der Gerechte für die Ungerechten. Es ist für mich manchmal eine Hilfe, wenn ich spüren muss, wie ich Schwierigkeiten damit habe, Ärger über andere zu ertragen. Und ich habe des Öfteren immer wieder im Dienstlichen, im Privaten das gespürt, dass mir Menschen sehr auf die Zehen getreten sind. Jesus geheilt, geholfen, gerecht, hängt am Kreuz und vergibt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seine Treue ist unendlich und er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und da können wir wirklich jubeln, oder? Da ist da ein Jubel angebracht. Wir haben das da nicht so richtig drauf manchmal. Wir wissen das in einem Fußballstadion vielleicht, wenn die eigene Mannschaft so aufs Tor zurennt und das Tor geschossen wird, da kommen wir dem Jubel nahe. So ein richtiges Jauchzen. Wer kann das? Die Leute genieren sich immer wieder nicht. Und ich sehe das selbst beim Volkstanzen manchmal, dass das Jauchzen eher verhalten ist. Wir haben das jetzt beim letzten Kinderlobpreis, habe ich einmal das Jauchzen da ein bisschen vorgeführt. War es dabei? Wer war dabei? Ja. Okay. Wenn man so jauchzt und sagt, Jauhui! Ja. Das ist Jauchzen, okay? Fremd, gell? Wir kennen das tun, gell? Für einen Herrn können wir jauchzen, oder? Ja. Für unsere Mütter auch. Ja, ich darf zum Schluss kommen und zusammenfassen. Wir dürfen wirklich dankbar sein für unsere Mütter, für die leiblichen und geistlichen. Wir dürfen ihnen wirklich danken für diesen unersetzlichen Dienst, den sie in Familie, Gemeinde und Gesellschaft tun, für ihre Liebe, ihren Fleiß, ihre Geduld. Und wir dürfen wirklich mit den Himmeln jauchzen, weil Gott uns nicht vergisst. Weil wir immer zu ihm kommen dürfen und er immer ein Gebet weit nur von dir entfernt ist, wurscht, was du fühlst. Weil er dich nicht vergisst und weil er dich in seine Hände gezeichnet hat. Dass deine Mauern immer vor ihm sind, die Dinge, die dir Schwierigkeiten machen, Probleme, die dich behindern, die dich beengen. Eins ist klar. Wenn die Mauer Sünde ist, dann darfst du umkehren. Und Buße ist ein fröhliches Geschäft, da kannst du auch jauchzen. Weil die Bibel sagt, dass der ganze Himmel sich freut über einen Sünder, der Buße tut. Also ich kann euch auch da sagen, ist ein Jubel steckt da dort drinnen, wenn wir Verkehrtes erkennen und umkehren. Ja, Herr, wir danken dir für deine Treue, eine Treue, die wir nicht begreifen können. Du hast diese Treue verglichen mit der Liebe der Mutter, du hast die Liebe verglichen mit einer der stärksten Verbindungen, die es in dieser Welt gibt zwischen Mutter und Kind, Herr. Herr, das ermutigt. Das hilft uns nicht zu verzweifeln, ganz im Gegenteil, auch in dunklen Zeiten aufzublicken, unsere Augen zu dir zu erheben, dem Vollender des Glaubens, Jesus Christus. Herr, und ich bete heute auch für alle Mütter, Herr, und ich möchte sie segnen, ganz egal in welchen Situationen sie sind. In der Freude über ihre Kinder, aber auch in der Not, dort wo es schwierig ist. Herr, bist du da und ich preise deinen Namen dafür, Herr. Amen.